So, servus und habe die Ehre beieinander zu einer neuen Folge Viva la Movilusion Podcast zu unserem allseits beliebten Format, den nicht den Wallex, sondern der unserer Letterboxd Top 10 für das Jahr 2025. Eine sehr beliebte Folge bei euch, weil wir die auch bloß einmal im Jahr haben und das mache ich wie immer nicht alleine. Ich habe wie immer ein Korbi dabei. Servus und habe ich dir Korbi.
Hi Mike. Na, bist du schon aufgeregt?
Ein bisschen. Ich schon. Ein bisschen. Ja. Ich bis vor, na gut, jetzt, bevor ich jetzt mit dir rausgesessen habe, war ich noch schnell beim Bisehen und habe da meine Listen immer noch geändert. Also ich bin die ganze Zeit am Hin und Her switchen, weil ein paar Sachen hätte ich natürlich noch gern dabei. Aber es bleibt ja bei einer Top 10 und es hat wirklich dieses Jahr, finde ich, sehr viel gute Filme gegeben. Ich bin nicht einmal aus dem Kino raus und habe gesagt, das war ein Scheißdreck. Ja, war ein gutes Jahr. Nicht so wie letztes Jahr oder so, wo du dann überlegen hast müssen, ah, was nehme ich denn jetzt dieses Jahr? War es eher so, wo steige ich denn jetzt? Weil es so eine Masse an gute Filme war, finde ich.
Das kann ich nur unterstreichen. Also es waren auch viele Filme dabei, da hätte ich eigentlich nicht gedacht, dass die in meine Top 10 reinkommen. Also zumindest, die sind bei mir in der besten Liste mit drin. Mhm. Ich glaube, ich habe noch nie so viel Top 10, also oder anders, ich habe noch nie so viele Best-of-Filme in meiner Liste drin gehabt. Also für alle, die überhaupt nicht wissen, über was wir eigentlich reden. Wir machen jetzt eine Folge, wo jeder seine Top 10 Filme, die 2025 rausgekommen sind, bewerten. Also wir haben wirklich hier eine Rangliste von 1 bis 10, deswegen hat der Mike bis gerade eben sogar nur während seinem Stuhlgang geschaut, dass er das entsprechend bearbeitet.
Genau.
Und ihr könnt das Ganze selber machen oder unsere Listen mit kommentieren und bewerten auf Letterboxd. Da Mike ist da zu finden als Terrorvision 84, richtig?
Ja. Yeah.
Und ich als Wombles.
Wie viel Z also, Hansen, Korbi? Sag's einer.
Zwei Z und ganz normal Wombel.
Aber du bist ja alter Fuchs und schreibst das hundertprozentig auch in unsere Beschreibung, oder?
Ja, das mache ich, aber ich möchte an alle, die unseren Podcast während dem Auto fahren, hören, dazu aufrufen, jetzt nicht in die Shownotes reinzuschauen. Mhm. Macht es dann später.
Okay. Das ist genau. ein guter Hinweis.
Bevor wir jetzt gleich loslegen und ich dazu machen, ich glaube, letztes Jahr haben wir es nämlich auch so gemacht, dass wir gesagt haben, 10 bis 6 machen wir immer relativ zügig durch, weil sonst dauert die Folge 2 Stunden. Das erfreut bestimmt unsere Hörer, aber ich glaube, dass das für manche dann doch zu spannend ist, weil wir haben ja hier jetzt nicht nur eine Top 10, sondern 2.
Genau.
Der Mike hat bestimmt eine andere wie ich, wobei ich glaube, dass wir dieses Jahr extrem viele Überschneidungen haben.
Ich glaube auch, dass wir einige haben. Und wie gesagt, wenn der eine einen Film hat, der dann der andere wiederum weiter vorn hat, dann sparen wir uns das Besprechen und besprecht man dann, wenn er der andere weiter vorn hat, oder?
Ja, das machen wir ganz spontan. Was? Richtig crazy. Was? Weil ich möchte jetzt nicht unbedingt verraten, welche Filme in meinen vorderen Ringen.
Ah, okay, so Max. Okay. Bist der Fuchs.
Ja. Ja, immer. Aber dann verzeih mal, was hat es denn nicht in die Top 10 geschafft, aber wäre in deiner Liste drin gewesen?
Final Destination Bloodlines hat es leider nicht ganz geschafft. Eine wirklich ganz tolle Fortsetzung von einem Franchise, das jetzt ein bisschen geruht hat und diese Ruhe hat dem Franchise sehr gut da und wir haben wirklich einen, für mich, wenn wir wieder bei Letterboxd sind, ich habe eine Liste gemacht quasi mit einem Ranking für alle Final Destination Filme und da hat es jetzt der tatsächlich auf Platz 1 geschafft, weil ich den wirklich vom Tempo, vom Gore, vom Humor und von den abstrusen Einfälle so am besten fand von der ganzen Reihe.
Ja, genau. den hab ich übrigens auch.
Okay.
Also nicht in der Top 10, sondern die haben auch mit drin gehabt, genauso wie Until Dawn.
Until Dawn war das ein Fall gewesen, weil ich das einfach mal wieder so ein Film war, der war einfach nur ein Horrorfilm sein wollte. Ich weiß, dass Faye, die das Spiel lieben, mit dem Film massiv unzufrieden waren. Gut, kann ich auf eine gewisse Art und Weise nachvollziehen, aber als Horrorfilm an sich hat der einfach super funktioniert, finde ich.
Ja, richtig. Ich habe erst vor kurzem, glaube ich, in dem Alex oder so irgendwo gehört, dass der Carly wieder darüber geschimpft hat, dass ich ja Filme so bewerte, dass ich unter anderem das Kino-Feeling mitnehme. Ja. Ja, sorry, da käme ich halt nicht raus. Until Dawn habe ich mit meinen besten Freunden auf dieser ganzen Welt gesehen. Also mit euch. Ja. Und daher hat mir der echt viel Spaß gemacht. Und der hat mich auf das Spiel dann gebracht. Aber wir haben eine Folge darüber gemacht, deswegen hört es ja gerne in die Folge rein. Dann, was er bei mir nicht reingeschafft hat, war The Life of Chuck.
Mhm.
Weiß nicht, ob du den mittlerweile gesehen hast.
No, nicht. Er ist immer nur auf der Liste. Nicht, weil er mich interessiert, sondern weil es ein Mike Flanagan-Film ist und ich da eigentlich ein Komplettist bin. Aber alles, was ich bis jetzt gehört habe, steht bei mir eher so, dass ich sage, oh, ich weiß nicht, ob das so mein Film ist.
Nein, die wird dir nicht gefallen.
Ach, schauen wir mal.
Kurt Stealing habe ich auch noch drauf gehabt. Habe ich auch schon über Alex drüber geredet. Deswegen, du forst jetzt über Alex und hört euch an, warum ich den so toll fand.
Mhm.
The Monkey.
Bei mir auch leider nicht. War schon mit drin und hat es aber da leider nicht geschafft. Ich muss auch sagen, ich gehe bei meinen Listen immer so vor, dass ich ganz dreist, ich mache es einfach ganz dreist und mache im Januar schon die Listen. Und wenn ich dann so bestimmte Titel habe, wo ich sage, boah, leck auf den freien, dann haue ich den prophylaktisch schon mal in meine Top 10 rein.
Okay.
Kein Scheiß. Und da ist zum Beispiel dieses Jahr der Toxic Avenger gestanden. Das Remake jetzt von 2023, der mich leider sehr enttäuscht hat. Und der ist dann leider geflogen. Hilft nicht.
Ja.
Da können nur die Besten können bleiben.
Also du benutzt praktisch die Liste als Watchlist.
Ein bisschen. Aber es sind, wie gesagt, bestimmte Filme, die jetzt ihr auch da reingeschrieben habt, die wo bis zum Schluss, von Anfang an drin waren und bis zum Schluss es geschafft haben.
Also, was mich sehr überrascht hat, weil den hätte ich nie und nimmer, wenn ich das so machen darf wie du, in die Liste eingefügt, war Jurassic World Rebirth.
Mhm. Okay.
Aber der war so dumm und so lustig. Der hat mir so viel Spaß gemacht, dass der in die Liste reinkommen ist. Aber den habe ich wirklich ganz nach hinten gerankt.
Okay.
Und ich habe mir dann gedacht, wenn es über das restliche Jahr wirklich nichts mehr gibt,
was ja, die Liste genau so, füllt, deswegen, ja.
Dann ist er halt drin. Ja.
Aber den fand ich aber. Also hast du den jetzt in der Liste in der Top 10 drin?
Der ist bei mir jetzt auf Platz 17.
17, okay. Aber ich fand den als Abenteuerfilm total passend. Also ich fand das schön. Besser wie so manche andere Einträge ins Franchise. Und der war einfach mal wieder so richtig locker flockig vor der Hüfte.
Ja, ja. Genau. Die gute Scarlett Johansson, die kann man immer sehen.
Die ist immer gut. Immer.
Ja. Und das ist dann auch schon mein letzter Film, der es nicht in die Top 10 geschafft hat, aber mich wirklich begeistert hat. Better Man. Ich glaube, ich habe da auch nicht in die Warlex drüber gesprochen. Das Biopic von Robbie Williams, wo er ja als Affe dargestellt wird. Und das... Also ich habe wirklich nichts erwartet. Ich habe eigentlich erwartet, dass er mir nicht gefällt.
Ja.
Und dann hat er mich zum richtigen Robbie Williams-Fan gemacht.
Okay.
Also dieses selbstironische und dann eigentlich ein richtig geiler Move, dass er sagt, okay, er will gar nicht, dass das irgendjemand richtig darstellt, weil er ist schon immer irgendwie ein Arschloch gewesen und ein Affe. Also stell ich mich halt wie ein Affen da.
Mhm.
Also von dem her echt cool. Und der war jetzt eine Zeit lang auf Prime. Deswegen, wer hin und her überlegt hat, ob er sie mal reinzieht, ich kann den sehr empfehlen. Schaut's mal rein. Und die Musik und die ganze Darstellung, naja, Musical-Film. Was sollen wir da groß sagen, gell, Mike?
Ja.
Immer wieder
gut.
Genuss.
Und ich muss leider, ich spoilere schon mal, ich habe leider kein Musical dabei.
Ah, okay. Aber das waren jetzt bei mir so alle Filme, die es nicht in die Top 10 geschafft haben, aber in der Liste Best of 2025 drin sind.
Mhm. Dann würde ich sagen, gehen wir zu mit zur Crème de la Crème, oder?
Fang du ruhig an. Was ist bei dir Platz 10?
Platz 10 ist bei mir, habe ich recht früh in dem Jahr gesehen, und zwar Heretic von Scott Beck und Brian Woods und in der Hauptrolle ein unglaublich guter Hugh Grant, der da weitermacht, wo er in Paddington 2 aufgehört hat, nämlich als fieser Bösewicht. Und den fand ich mega gut. Ja, das war einer von den Filmen, die so subtil Grusel und Spannung erzeugt haben, dass er wahre Freude war. Zur Geschichte gerade so fällt ja, Hugh Grant ist der Mr. Reed und bei dem läuten zwei junge Missionarinnen, nenne ich es jetzt einfach, die Sister Barnes und die Sister Paxton. Eine ist die Sophie Thatcher, die ich absolut toll fand in dem Film und die war das Jahr nur im Film dabei, wo ich auch ziemlich gut fand. Die möchten den Herrn gern bekehren, beziehungsweise ein bisschen mit ihnen reden, so fast so Zeugen Jehovas mäßig. Nur stellt sich heraus, dass der Mr. Reed vielleicht ein bisschen einen Sprung in der Schüssel hat und sie die Situation für die zwei Mädels immer und immer weiter zuspitzt, bis dann alles total eskaliert. Genau. Und Ja, ich fand den mega gut. Also das, die Art, wie der Spannung erzeugt, der Hugh Grant, wie suffisant, dass er diesen Psychopathen da spielt, die Geschichte, die sich immer weiter entblättert und immer dramatischer wird, bis dann zum Schluss das Ganze total eskaliert, wobei ich dann sagen muss, am Schluss war mir dann von der Eskalation her ein bisschen zu viel, weil der Aufbau so gemächlich und atmosphärisch war. Aber nichtsdestotrotz, ich bin in dem Film drin gesessen und gesagt, boah, leck, das ist wirklich einmal so ein richtiger spannungsgeladener Film, wo eigentlich so nicht viel passiert, außer ein paar richtig geschliffene Dialoge über Themen, über die man gerne mal streiten kann. Ja, und es werden eigentlich wird viel über Religion verzählt und Gesellschaftliches und so. Und das ist so hintertürig und doppelbödig, dass das einfach ja mich überzeugt hat.
Und welche Religion haben die beiden Mädels gehabt?
Scheiße, ich weiß jetzt nicht, was hatten die? Mormonen oder was hatten die so dabei?
Mormonen, genau, schon, richtig. Oh,
danke sehr.
500 Euro.
Yeah, ohne Publikumsjoker.
Ja, genau.
Hast du den gesehen?
Ja, im Kino sogar.
Oh.
Und ich habe das Mediabook dazu.
Ja, das habe ich dann zum ersten Mal gesehen. Ins Kino habe ich es leider nicht geschafft. Und war dann ein bisschen traurig, weil der mich schon sehr begeistert hat.
War echt cool und ich habe mich innerlich totgelacht, weil ich habe erst eine Woche vorher das Musical, jetzt bin ich wieder beim Musical, von den South Park-Machern The Book of Mormon entdeckt und das ganz oft jetzt mittlerweile schon auf Spotify angehört. Und es ist ja so eine bescheuerte Geschichte von der Religion. Und umso geiler, dass nicht nur die Mädels Mormonen sind, sondern sie erwähnen das Musical sogar einmal in dem Film.
Ah, okay.
Ja, relativ am Anfang.
Okay.
Müssen auf der Bank sitzen und miteinander ratschen.
Ach so. Okay, das habe ich jetzt gehört. Es sind ein paar Titel auch dabei, da kommen wir dann auch später noch dazu, in die vorderen Ränge. Die habe ich recht früh im Jahr gesehen und da müsst ihr mir leider ein wenig nachziehen, wenn ich nicht mehr alles hundertprozentig auf die Kette kriege. Aber ich habe jetzt auch die ganzen Filme nicht mehr rewatchen können, weil mir jetzt nur so Sachen dazwischen gekommen sind wie Welcome to Derry und Weihnachten.
Ach so.
Ja, aber es ist Welcome to Derry, das ist schon wieder so eine Serie, die wo ich nur allein schauen kann. Und so mit dem Burm momentan Latterns Harry Potter haben wir momentan. Und wenn Bagage im Bett ist, muss ich ein bisschen was anschauen und da komme ich momentan zu keinem Film mehr, dass ich noch etwas gerewatcht hätte.
Kannst du Harry Potter wirklich bis zum Schluss mit einer schon durchziehen? Eigentlich nicht, oder?
Also wir haben jetzt mit dem Großen sind wir jetzt bei Folge 4, der Feuerkelch. Ja, wir haben jetzt gerade fertig geworden, eben der Film war gut und ich bin raus. Und hat sehr
und er schlaft, das glaube ich da nicht.
Was?
Und er schlaft,
das glaube ich da schon, nicht. Da ist er hart im Nehmer. Da ist er heute nicht mehr, da fällt sich nichts. Und vorgestern haben wir mit dem Kleinen zum ersten Mal alle miteinander den ersten Teil geschaut. Mei, du musst dir da ein paar Sachen vorspulen. Weißt du, das mit Netflix, Netflix sind sie jetzt noch drin bis 31. Dezember und durch diese tolle 10 Sekunden Vorspultaste kannst du ein paar grobe Sachen, ich sag nur Einhornmord oder Hinterkopf rasiert mit Gesicht, wegen weiterzeppen und dann läuft es schon.
Also die coolen Sachen darf er praktisch noch nicht sehen.
Ja, ein bisschen was schon, aber noch nicht so heftig. Ich gehe jetzt einfach davon, ich kürze das für ihn, das ist wie wenn du es jetzt im Fernsehen am Nachmittag schon hast. Da sind diese Szenen auch heraus, ich weiß, was Sache ist. Und natürlich hat mein großer zu Weihnachten Harry Potter Lego gekriegt, die große Halle. Und da haben sie jetzt ewig am Bauen gewesen. Und jetzt, nachdem sie den Film gesehen haben, spielen sie das jetzt noch. Also es ist jetzt eine Win-Win-Situation, jetzt haben sie verrammt. Das läuft.
Ja, super. Ja, ist ja ein tolles Franchise für Kinder.
Ja, absolut. Absolut. Corby, wie schaut es denn bei dir aus? Folge 10, Film Nummer 10.
Bah. Mein Platz 10 ist bei dir sicher auch in der Liste drin, aber wahrscheinlich relativ weit vorn. Und zwar der Film Companion.
Oh ja, vielleicht kommt der noch.
Companion, die perfekte Begleitung von Drew Hancock. Unter anderem mit dem Jack Quaid. Ich weiß nicht, wie man ausspricht.
Einfach nur Quaid.
Den wir alle kennen aus The Boys.
Oh ja, genau.
Und Scream. Und Scream, stimmt.
Genau. Da war alles sehr gut.
Und die wirklich grandios schauspielbegabte Sophie Thatcher.
Voll super.
Die hier, die Irish spielt, die mit ihrem Freund, das ist eben der Jack White, ein Wochenende mit anderen Freunden am See verbringt. Und das ist ja eine Situation, wo man nicht direkt weiß, okay, in welche Richtung geht der Film. Da habe ich dann auch noch echt lang überlegt, ob ich mir den jetzt wirklich komplett anschaue, weil immer gedacht habe, boah, ist das jetzt so ein Krimi-Thriller oder passiert da jetzt mal endlich was? Mhm. Und dann passiert was. Sie wird nämlich angegriffen von dem Hausherren und sie verteidigt sie und dadurch passiert in der Hitze des Gefechts ein Mord oder ein Tod. Und das löst dann eine Kettenreaktion aus, wo dann ein Reveal vorkommt, den ich jetzt nicht erwähnen möchte. Mhm. Weil umso mehr Spaß macht der Film dann, wenn man sich das Ding anschaut. Geile Scheiße. Also wirklich geile Scheiße. Es gibt ja auch eine Szene, wo sie ja dann auf einen Polizisten trifft und dann Spanisch spricht. Im Original ist es Deutsch.
Ah,
und
okay.
Ich habe mir das Deutsche dann auch geschaut und das ist super. Gibt es auf YouTube für alle, also erst den Film anschauen und danach kann man sich dann das auf Deutsch auf YouTube reinziehen. Das ist echt cool, wie sie dann da den deutschen Slang versucht rauszuhauen.
Ja.
Ich habe den Film immer wieder schon über das ganze Jahr gesehen auf Letterboxd mit dem Cover, sie mit diesen dämonischen Augen. Mhm. Und da habe ich mir schon gedacht, oh ja, das geht bestimmt so in die Richtung
übernatürlich, Besessenheit.
Übernatürlich, mysteriös und sowas. Und da habe ich schon Bock drauf. Und jetzt vor kurzem habe ich eben die Gunst der Stunde genutzt, habe mal gedacht, okay, für die Top 10 müsste ich mal den eigentlich fast nur einbauen.
Ah, okay, du hast ihn jetzt erst gesehen, vor kurzem.
Ja, ja.
Cool.
Ich mache es anders wie du. Ich baue mir nicht eine Watchlist auf mit Dingen, wo ich mal denke, okay, die muss ich mal nur anschauen, sondern ab der Mitte vom Jahr schaue ich schon, was haben die Leute denn so in ihrer Best-of 2025-Liste drin. Und da schaue ich mir dann die Sachen an, wo ich sage, okay, das kann mich auch interessieren.
Mhm.
Okay. Meistens funktioniert es nicht. Aber der war unter anderem da ein Kandidat.
Okay. Ja, verstehe ich voll. Also, wie gesagt, kommt bei mir auch noch. Da können wir jetzt gleich drüber reden. Aber ich sage jetzt nicht, welcher Platz. Aber ich schließe mich an. Mir hat die Geschichte voll taugt. Diese verschiedenen Meta-Ebenen, die da angeschnitten werden und so. Und darüber hinaus ist er halt auch noch mega unterhaltsam. Obwohl er kommt halt null Moralsauer daher mit allem, was er verzeihen möchte. Wie aus der Folge Black Mirror. Oder so.
Ja, und genau.
Was hast du alle, weil du so gern sagst. Und diese ja, Spielfilmlänge.
Ja, Sonderrad. Genau, Spielfilmlänge, Black Mirror-Folge, super.
Perfekt. Na, ganz toll. Das Lustige ist ja, ich habe jetzt vorhin gerade, wo ich beim Bisseln eben gestanden bin und habe Final Destination rausgeschmissen, habe ich einen Instagram-Post gesehen vom Gian Evrenol, den wir mir im Hardline getroffen haben, der Regisseur von Sayara. Und der hat jetzt auch seine Top 10 veröffentlicht und hat jetzt, glaube ich, auf Platz 7 auch Companion. Und dann habe ich ihm so geschrieben, weil wir haben hin und wieder nur so in Kontakt. Und dann sage ich, hey, cool, dass er da gefallen hat. Und dann hat er mir geschrieben, ohne meinen Tipp hätte er den Film nie angeschaut. Nie. Weil ja, er gesagt hat, ja. Das war so ein Ding, wie so ein Titel, der ihn jetzt eigentlich null interessiert hätte. Und auch vom Thema her, weil gut, wenn man jetzt keinen Trailer schaut und vor dem Thema nur ein wenig so dieses Skelett oder den Rumpf ein bisschen weiß, kann man sagen, weiß nicht, ob das mein Film ist. Aber gut, er hat sich den angeschaut und war dann total begeistert.
Es war sowas, ich habe meiner Frau grob erklärt, um was es geht. Und sie war vehement dagegen. Dann habe ich gesagt, du kannst dir ja gern hintergehen und dir der Vampire Diaries hinten anschauen.
Wenn er dir nicht gefällt.
Wenn er dir nicht gefällt. Und dann hat sie am Ende gesagt, ja, der war echt toll.
Ich mache das jetzt übrigens nur mit meiner Frau. Der ist jetzt bei mir auch noch auf dem Stapel zum anschauen. Und die weiß jetzt auch gar nichts von ihrem Glück. Also die hat auch keinen Trailer nicht gesehen und gar nichts. Und da bin ich jetzt dann auch gespannt, wie das dann bei ihr funktioniert.
Na, schön. Berichte dann. Berichte.
Auf jeden Fall. Sehr wahrscheinlich für die Alexa, ob positiv oder negativ, das sehen wir dann.
Dann Platz 9, wir sind schon bei Minute 20, Alter.
Oleg, raus damit. Nummer 20, ein Film, wo ich mir eigentlich gedacht habe, wie ich den Trailer gesehen habe, ach, das wird so ein Mittelding. Kann man mal bestimmt mal schauen, aber wird jetzt für das Franchise keine Bereicherung werden. Und zwar war das Predator Badlands. Und das ist bei mir auf Platz 9 tatsächlich. Ein Film, den ich eigentlich von Haus aus keine richtige Scheiße eingeräumt habe und der mich dann im Kino wegblasen hat. Es tut mir leid, obwohl ich habe das in unserer Bravo-Alex-Folge gehört, obwohl ich den ohne Untertitel geschaut habe. Ich habe den dann aber nochmal jetzt geschaut mittlerweile mit Untertiteln und habe jetzt voll verstanden, um was das geht. Und das ist auch einer von den Filmen, die ich gern nochmal geschaut habe. Und das auf kürzeste Zeit, weil er mega unterhaltsam ist. Der triggert bei mir die Punkte, die ich als Kind so geliebt habe an Filme wie Krull oder sowas. Eine Heldenreise von einer Figur, die eigentlich schon abgeschrieben ist, durch eine Welt, die feindselig gesonnen ist, mit ein paar Freunden dabei und eigentlich keine Chance, aber die Underdogs arbeiten sie noch um. Das fand ich mega. Also dieser Deck, dieser Predator, der sich quasi vom Todgeweihten hocharbeitet zu seinem eigenen Clan, gegen Androiden zur Wehr setzen muss und natürlich die super sympathische Ellie Fanning als Rucksack dabei hat. Ich kann schwärmen ohne Ende. Es tut mir leid, alle da draußen, die jetzt sagen, was ist denn mit ihm los? Aber ich brauche nicht zwingend Gore, und das war eigentlich das, was die meisten Leute im Film angekreidet haben, zu jugendfreundlich und zu wenig Gewalt. Aber es hat es mir nicht besser, wenn es so umgesetzt ist, wie der Trachtenberg das gemacht hat, dann bitte mehr davon. Das ist so toll. Die Welt ist so viel, um so viele schöne Sachen erweitert worden, dass ich sage, yeah, gibt's mir mehr von dem Shit. Und ich möchte sehen, was mit dem Deck seiner Mutter ist. Bam.
Was ist denn los mit den Leuten?
Ja, keine Ahnung.
Wie beleidigt die denn da?
Keine Ahnung.
Kommt's rüber, Mann.
Aber der Erfolg gibt dem Film tatsächlich recht. Also so wie die Kritiken, wo man da oft zu gelesen hat, von den eingefleischten Fans, ich sage jetzt einmal das mit den Anführungszeichen. Ja, aber das sind leider so Kritikpunkte, wo ich sage, ja, ist valid, kann ich machen. Aber dann, wenn ich mir den Film anschaue, muss ich aber trotzdem was anderes rausziehen, weil sie haben es wirklich versucht, die Fans zufrieden zu stellen, aber auch neue Leute abzuholen. Und für das ist der Film eigentlich da, dass er neue Leute abholt. Die 80er sind vorbei. Und wir haben bis jetzt in der letzten Zeit so zwei, drei Predator-Filme gehabt, die ja mehr als durchwachsen waren. Und jetzt haben wir endlich einmal einen, der, bumm, mal wieder was ganz was anderes macht. Und das mit so einem Impact wie der. Und dann ist das eine wahre Freude.
Vor allem ist es ein richtig toller Kontrast dazu Prey. Mhm. Weil Prey war gut. Aber bei Prey hast du natürlich ganz viele Elemente drin gehabt, wo du denkst, ja, okay, das kennen wir ja schon vom ersten genau. Predator.
Ja.
Und ja, es ist halt wieder mal Predator gegen Mensch, klar, dieses ja. Mal sind es Indianer.
Aber das Setting macht es halt ein bisschen speziell.
Genau, aber Badlands ist halt einfach geil, weil das ist auf zwei völlig für uns unbekannte Planeten. Mhm. Und das ist halt einfach ein Predator-Abenteuerfilm, verdammt.
Ja.
Super.
Voll schön.
Ist bei mir selbstverständlich auch in der Top 10.
Okay. Herzlich willkommen bei Viva la Movolution, dem Kommerz-Podcast.
Ja, dauert nicht lang, dass ich dann erzählen kann, auf welchem Platz.
Passt.
Genau, mein Platz 9, den hast du ganz sicher nicht drin. Ich habe schon in den, wo Alex mal drüber gesprochen, ja. Unter anderem, warum der Film bei mir einen Platz in meinem Herzen gefunden hat, und zwar der Formel-1-Film.
Oh, F1. Okay. Da warst du sehr begeistert.
Ja, vom Joseph Kosinski. Und ich bin da aus dem Kino raus und also für alle, die Rolex gekehrt haben, ich war da mit meinem Bab, und deswegen war das für mich ein richtig tolles Erlebnis, weil ich ihm mal da eine richtig tolle Kinozeit bieten konnte. Weil er hat eigentlich schon angekündigt, er schlaft bestimmt ein, und da war er voll dabei, da war er voll in der Sache. Und für das, dass ich kein Formel-1-Experte bin, hat mir der Film total viel Spaß gemacht. Vielleicht nur ganz kurz zur Handlung. Es geht um den Sonny Hayes, der schon mal ein vielversprechender Formel-1-Fahrer war, aber dann aufgrund von einem Unfall seine Karriere bei der Formel 1 beendet hat. Er ist dann trotzdem weiter Rennfahrer gewesen, und durch bestimmte Umstände wird er dann 30 Jahre später doch nochmal überredet, dass er zur Formel 1 gehen soll. Und er geht da als sehr rabiater Rennfahrer dann rein und ist eher dann so als Mentor unterwegs, wird gespielt von Brad Pitt. Richtig geile Rolle. Und also die Mischung aus Musik, diese echten Formel 1 Aufnahmen und das Ganze drumherum bereitet einem einfach super... Super, super viel Spaß. Ich habe ein tolles Kinoerlebnis gehabt, und wenn man so auf die Box-Office-Zahlen schaut, dann hat der Film mehr als nur einmal sein Budget eingeholt. Mhm. Also Budget war man dabei bei 300 Millionen und Box-Office 630 Millionen. Also ich glaube, ich habe ja schon irgendwo gelesen, dass es da eine Fortsetzung geben soll. Mhm. Von dem her auch... Ein Film, wo ich mich echt nur ganz lang gefragt habe, soll der wirklich in die Top 10 bei mir mit rein? Aber egal wie ich es wende und drehe, wenn ich jetzt das ja wieder verglichen habe, dann mit Final Destination oder dann mit Until Dawn, na, Formel 1 war nur das bessere Kinoerlebnis.
Okay. Ja, schön, ja. Freut mich. Passiert jetzt das auf wahren Begebenheiten, das Ganze?
Nein. Nicht.
Ich meine, das war jetzt wieder irgendwas.
Völliger Humbug.
Ich meine, das war jetzt ein Biopic oder so. Und jetzt bringen wir von jedem Rennfahrer ein Biopic.
Nein, ist es nicht.
Machen weiter.
Es ist kein Biopic, es ist eine erfundene Geschichte, aber die ziemlich viel Spaß macht.
Schön.
Genau.
Freut mich.
Ich mache schnell nur weiter, weil bei Platz 8 war dein Platz 9.
Ah, Predator Badlands.
Genau, Predator Badlands und genau, haben wir euch schon gesagt. Was ist bei dir Platz 8?
Platz 8 haben wir mir auch schon mal alles gesagt, aber in einer unserer ersten Folgen für 2025, und zwar haben wir da mir zwei, haben wir Date Night gehabt im Kino und haben wir uns Nosferatu angeschaut vom Robert Eggers. War auch ein bisschen ein Wackelkandidat, aber beim näheren Hinschauen, Robert Eggers ist einfach ein meisterhafter Regisseur, der mit der absolut tolle Bilder zaubern kann und sehr authentische Bilder zaubern kann, sehr düstere Bilder zaubern kann. Und das hat er halt, war halt er der perfekte Mann für diesen Nosferatu-Film, der von der Inszenierung her sehr oldschool war, der mal eine andere Herangehensweise ein bisschen so gehabt hat an das Ganze und einen ganz einen tollen Skarsgård gehabt hat, eben als Graf Orlok, meine ich, hat er geheißen. Toll. Also ein paar Bilder dabei, Foto und an die Wand hängen, absolut toller Film, visuell beeindruckend, für ein guter Soundtrack. Ja, toll. Toll. Ich bin eigentlich überhaupt kein Vampir-Fan, aber der Film, der hat mich wirklich begeistert.
Den habe ich tatsächlich vergessen. Also ich hatte eigentlich auch fast irgendwo zumindest in meine Liste mit rein. Kann ich auf jeden Fall nachvollziehen.
Ja. Ist ja jetzt der einzige Vampirfilm bei mir in der Liste. Es ist ja das Jahr nur dieser Blood and Sinners rausgekommen, der in aller Munde ist und war, der mich leider nicht überzeugt hat. Das war so ein Ding und da bin ich wirklich überrascht oder ich bin gespannt. Auf der einen Seite überrascht über die Leute, die ihn schon alle in der Liste haben und gespannt auf die Leute, die ihn noch drin haben werden, weil der in den meisten Top-10-Listen wahrscheinlich vertreten ist. Und das, ja, überhaupt nicht. Das war also ein richtiger 0815-Ding.
Also, ja, ich verstehe es auch nicht. Ich habe mir den jetzt erst vor kurzem angeschaut, wie schon gesagt. Ich orientiere mich immer so ein bisschen an den anderen. Boah, also, ich fand den richtig langweilig.
Ja, der war sauber zu lang und dann dieses Vampir-Ding, das war auch so druckflanscht irgendwie. Und
die Vergleiche dann zu
From Dusk Till Dawn.
From Dusk Till Dawn. Kann ich nicht nachvollziehen.
Na, da fehlt ihm die Coolness.
Die Coolness, es wird gar nicht so viel innen drin gekämpft. Und es ist so eine seltsame Mischung aus, ja, was wollen sie denn jetzt eigentlich? Und wollen sie jetzt kämpfen? Dann machen sie sich auf, innerhalb von 5 Sekunden werden wieder auf der Seite welche abgeschlachtet, dann wieder auf der anderen und Naja. Weiß ich nicht, verstehe ich nicht. Also das, ich glaube, das ist eher so für die Leute, die halt nicht oft ins Kino gehen und sich dann denken, boah,
ja, wohl das ganz
Schwarze und Vampire, das haben wir noch gar nicht gesehen.
Ja, genau so schaut's aus. Na gut. Aber Nosferatu von meiner Seite her, absolute Empfehlung, toller Film. Und Robert Eggers, da bin ich halt jetzt mittlerweile auch soweit, egal was der macht, ich schaue mir so.
Sehr schön. Gut, schauen wir mal, ob das bei Platz 7 auch so ist. Schaust du alles vom Edgar Wright an?
Wenn ich es nicht verhindern kann, dann nicht. Aber ich habe Gutes gehört von Running Man.
Ja, The Running Man ist meine Platz 7, unter anderem mit dem Glenn Paul Powell. Sag's?
Glenn Powell.
Und mit dem Josh Brolin. Und natürlich mit Michael Cera, den darf ich nicht vergessen. Der hat sich wieder mal da drin einen Charakter ausgesucht, der sich sofort in mein Herz gespielt hat. Das finde ich toll.
Okay.
Wir haben ja dieses Jahr extrem oft drüber gesprochen. Also ich habe ja ganz oft gesagt, ich freue mich schon tierisch drauf. Und er hat es erfüllt, also er hat endlich Running Man genauso verfilmt, wie man das aus dem entsprechenden Stoff vom Stephen King kennt.
Mhm.
Und da bin ich ihm extremst dankbar. Also dafür schon mal mindestens 3 Sterne und dann kamen nur die 1,5 zusätzlich mit dazu, weil das Ding halt total viel Spaß macht, aber auch die richtige Mischung aus gesellschaftskritischen Stoff mit drin hat. Also es wird echt richtig geil rüber transportiert, wie groß diese Kluft ist zwischen den Reichen und den Armen.
Mhm.
Und dieses, er wird ganz Stück für Stück langsam doch paranoid, finde ich geil. Gepaart mit dem, dass er zwar so eine Grundaggressivität hat, aber trotzdem immer wieder versucht, cool zu bleiben. Mhm. Und das ist echt eine geile Mischung, super besetzt und ja, ich habe richtig tolle Zeit gehabt, auch wieder im Kino.
Sehr schön.
Richtig, richtig, richtig toller Platz 7.
Dann hast du quasi zwei Stephen King-Filme in deine Top 10, oder?
Vielleicht.
Ah. Ja, schön. Nein, habe ich leider noch nicht gesehen. Steht natürlich auf der Liste. Und ja, Trailer war toll. Wie gesagt, mehr kann ich jetzt leider dazu nicht sagen. Außer steht auf der Liste und ich darf mich freuen drauf, ja.
Was ist denn bei dir Platz 7?
Platz 7 ist bei mir die fieseste Sau des Jahres. Und zwar The Devil's Bath, des Teufels Bad von Severin Fiala und Veronika Franz. Also das ist der Tiefschlag überhaupt. Also das war so ein Film, der hat mich wirklich zerstört. Und ich hoffe wirklich, dass ich den ganz, ganz lange Zeit nicht mehr sehen muss. Im Vergleich zu anderen Filmen aus der Liste, wo ich dann gesagt habe, hey, der hat es geschafft, dass ich mir zwei, dreimal im Jahr anschaue, in einem Jahr anschaue, dann muss er ein guter Film gewesen sein für meine Top 10. Bei dem Film hoffe ich, dass ich ihn lange nicht mehr sehen muss, weil der schluckt sich aufs Gemüt. Da geht es um Österreich im Jahr 1750 rum. Und zwar geht es da um Suicide by Proxy, nennen sie das quasi. Selbstmord ist verpönt, darf man natürlich nicht, weil man da sofort in die Hölle fährt. Aber da gibt es ein paar findige Damen drauf gekommen, wenn man ein ganz schlimmes Verbrechen begeht. Und das in dem Film geht das meistens an Kinder aus und das ganz schön grausam. Dann wird man zum Tode verurteilt, hingerichtet und dann kann man endlich sterben. Und ist gespannt schon, die Geschichte an sich, das ist sehr bitter, wenn man das allein schon verzeiht, um wo es das da so geht, aber wenn man das dann auch noch sieht, diese psychische, das psychische Leid von der Hauptfigur, der Umgang mit ihr, in einer ganz schwierigen Zeit, in einer ganz schwierigen Welt, sage ich jetzt mal, wo für psychische Erkrankungen kein Platz ist, weil es einfach nur als Simulation obdobt wird oder als Spinner oder Faulheit. Und dann bestimmte Leute zum Äußersten sich getrieben fühlen und das dann auch machen und wir das dann auch noch sehen. Und ja, bitter. Ein ganz bitterer Film, der wirklich hervorragend umgesetzt worden ist. Er wirkt mega authentisch. Das Bonusmaterial bei Mediabook könnt ihr euch auch ans Herz legen. Da wird ganz viel über die wahren Fälle diskutiert und geredet von so einer Podiumsdiskussion, die auch in dem Film verarbeitet werden. Und die zwei österreichischen Regisseure und haben da wirklich sehr großen Wert auf Authentizität gelegt und dies wirkt sich dann auch dazu aus, dass der Film noch realer wirkt und noch verstörender und ja, die Frau tut einfach ein Leid. Ein schrecklicher Film, aber super geil gemacht, das tut mir leid, voll super.
Du hast, glaube ich, schon ein paar Mal drüber berichtet und nur Gutes drüber erzählt.
Ja.
Ist es dann vergleichbar mit Hundswut oder ist es schon nochmal eine andere Qualität am von der Kamera her, weil ich glaube, hat der nicht sogar Oscar-Nominierung gehabt?
Ich weiß aber jetzt auch nicht, ob er auch einen gekriegt hat oder so. Ich kann es echt nicht sagen, mit Oscars ging mir jetzt eigentlich hübsch am Arsch vorbei. Aber irgendwas habe ich mir gehört, dass der eben auch nominiert war, beziehungsweise dann auch nominiert, preisgekrönt worden ist. Aber das ist jetzt gefährliches Halbwissen, ich weiß nicht. Googelt selber, habt selber Handy in der Hand gerade.
Aber Vergleich zu
Hundswut? Vergleicher kann man es, wobei halt Hundswut hat mir sehr, sehr gut gefallen, aber des Teufels Bad ist halt nochmal eine Nummer über allem. Er ist noch emotionaler, noch krasser, noch authentischer. Und das ist halt, da kennt man halt dann auch, dass bei dem Film ein bisschen mehr Kohle dabei war. Das war ja bei Hundswut gar nicht der Fall. Und ja, also das ist schon nochmal eine Nummer krasser alles. Kann man vergleichen, aber des Teufels Bad ist halt schon Meisterklasse.
Also das soll jetzt auch nicht abwerten in Richtung Hundswut
irgendwie klingen. Nicht, weil, aber du hast jetzt gefragt und Ding, also so die Vergleiche kämen ja nicht von ungefähr.
Ja, ja cool. Also der ist bei mir definitiv noch auf der Watchlist.
Tu es.
Cool. Der nächste Film, der kann bei dem einen oder anderen auch auf der Watchlist sein. Es ist bis heute zumindest nur schwierig, den bei uns in Deutschland mal wieder zu sehen. Und zwar der Film Sayara vom Can Efrenol.
Okay, du Hundling, du.
Warum?
Ja noch.
Durften wir dieses Jahr im Hart einsehen, haben entsprechend positiv darüber berichtet und der Film war Bombe. Also eine richtig geile Racheverfilmung. Dieser Yara, die hier ihre Schwester beschützt, beziehungsweise dann rächt. Und das auf eine Art und Weise, wo man sich denkt, holla, die Waldfee, Kruzifix, was zum Teufel passiert ja. da?
Nimmt die dicke Wald überhaupt kein Ende mehr? Was ist denn los, Film?
Ja, aber wie? Ja. Aber wie? Ja. Das ist das Beeindruckende. Und zwar mit bloßen Fäusten wird da gekämpft. Super, super geil. Wir haben ja beim Hardline dann da nur so eine Blu-ray-Box, leider ohne Film, geschenkt gekriegt. Und da hat es geheißen, ja, sobald der Film rauskommt, dann kannst du es dann rein, weil das ist praktisch Festival-Edition.
Ultra limitiert.
Wann ist denn das? Leid. Wann kommt denn der Film endlich raus?
Ja, der kommt jetzt eben über Indeed, über den André. Vielleicht hört er das. Servus, André. Grüße gehen raus. Mach einmal was. Mir braucht man das Ding. Also die Welt, die Welt muss den Film unbedingt sehen. Ganz großes Ding.
Ja, also zeigt euch bei YouTube schon mal einen Trailer rein, schreibt es einem Chan, was ist los?
Ja.
Wo bleibt der? Wo bleibt Film?
Ja, das Krasse ist halt wirklich, weil der auf so vielen Ebenen funktioniert, eben als Drama, als eben, wie du schon sagst, als Rachefilm. Und da, wenn er dann wirklich als wenn die Rache dann so richtig loslegt oder die junge Dame loslegt, ist echt krass. Also Leute, das ist nicht so diese Gewalt, wo man sagt, hey, yeah, die rächt sich jetzt, voll cool. Das ist dann schon wieder so ausufernd und krass, dass du sagst, boah, leck, wie weit kann man einen Menschen treiben, was kann man mit menschlichen Körper noch alles anstellen? Also wirklich sehr, sehr bitter. Sehr bitterer Film. Ich bin wirklich auch drin gesessen, ich war zerstört noch im Kino, aber der einen Seite glücklich, weil ich so einen radikalen, exploitativen Film gesehen habe. Aber auf der anderen Seite diese Gewalt, die permanent auf einen einschluckt, wie die Sayara auf ihre Opfer, sage ich jetzt so in Anführungszeichen, krass. Also das war wirklich ein Erlebnis.
Also ich würde auf die Blu-ray draufschreiben, der türkische Kill Bill.
Mit Eiern aber.
Na, ohne.
Mit Eier.
Sie hat
ja
keine.
Ja, aber der Film. Horige, so, ganz ja, dicke Horige.
Ja. Na, ich bin schon gespannt, auf welchem Platz der dann bei dir landet.
Ja, ein bisschen weiter. Ein bisschen haben wir noch.
Dann, verzeih, Platz 6.
Machen wir ganz kurz, und zwar Companion.
Ah.
Haben wir schon gehabt.
Ja, haben wir schon gehabt.
Genau. Sind wir dann gleich weitermachen mit
Mach der du Nummer gleich 5. Weiter mit Platz 5.
Und zwar habe ich da gesehen, oder nicht gesehen, also auf meiner Liste habe ich da The Ugly Stepsister. Was ist das?
Den habe ich so... Den habe ich so oft gesehen und den habe ich mir jetzt einfach vor kurzem angeschaut. Ich verstehe es.
Ja.
Also ich verstehe es. Das ist drei Haselnüsse für Aschenbrödel in brutal.
Ja, und jetzt sagt er quasi mal die andere Seite. Nicht nur die Seite vom Schneewittchen, nicht Schneewittchen, vom Aschenputtel, sondern die aus der Sicht von der, wie der Titel schon sagt, von der hässlichen Stiefschwester. Und das ist einmal also eine Perspektive, die sich lohnt, einmal einzunehmen. Was die so alles über sich ergehen lassen muss. Und es ist wieder zur selben Zeit, ich war der in aller Munde, wo auch der Substance rausgekommen ist. Und die Vergleiche sind nicht von ungefähr, weil da wird auch dieses ganze, dieser Schönheitswahn ganz brutal aufs Korn genommen. Und natürlich verurteilt und das ist mit ganz viel Bodyhorror auch geschmückt, ein paar richtig harte Szenen mit drin und das alles in einem Gewand von so einem 70er-Jahre tschechischen Märchen. Wow. Ja. Wow. Absolut cool.
Definitiv. Also ich kann es nachvollziehen, das ist nicht bei mir in der Top 10.
Okay.
Aber es ist ein guter Film, also das ist definitiv.
Ja.
Echt, war das die gleiche Zeit, The Substance, wo Ugly Stepsister
rausgekommen ist? Ja, die haben ja, auf irgendeinem Filmfestival auch miteinander gelaufen, wenn mir nicht alles täuscht. Und da war immer so dieses, der eine redet über den Film und der andere redet über den Film und der andere sagt dann, ja, der ist ja für der und der und so Parallelen haben auf alle Fälle da, weil es eben wieder um das Frauenbild geht und diesen Schönheitswahn und ich bin nie genug und ich bin mit mir selber unzufrieden, weil die ganze Welt von mir was anderes erwartet, aber ich bin nie für mich mit mir selber im Reinen und zufrieden und so und das wird halt auch alles noch mit reinpackt.
Das hat mich ja wirklich interessieren, wenn unsere Hörer den auch gesehen haben, was haltet ihr von dem Film? Schreibt es in die Kommentare, weil da bin ich schon so tagsüber dabei gedacht, ja, ist das jetzt eigentlich mehr Frauenfilm oder adressiert der eher die Männer?
Ja, feministisch ist der auf jeden Fall, weil er die Männer ja im Endeffekt genau wie der Substance auch den Spiegel vorhält und sagt, hey ja, wie geht dir ist das? Du bist das Problem. Du! bist hey, ja. das. Hey, ja. Du hey, bist ja. das Problem, Penisträger.
Einen richtig tollen Penisträger haben wir bei meiner Platz 5.
Wir haben es gewusst, dass er bei dir drin ist, der Penisfilm.
28 Years Later ja. vom Danny Boyle. Wir haben in der 300. Folge sehr ausführlich darüber gesprochen, welche Probleme der ja. Mike mit den Penissen der Alphas hat.
Der nächste Teil heißt Boner Temple, oder?
The Bone Temple.
War Boner. Richtig. Boner Temple.
Also. der nächste Teil kommt übrigens schon am 15. Januar raus.
Ja, krass. Freu mich aber.
Im Jahr. Vor allem, da hoffe ich auf eine vernünftige Erklärung, warum der Film so endet, wie er endet.
Ja.
Ich erkläre jetzt tatsächlich nicht die Handlung. Also entweder schaut sich die 300. Folge oder geht's mal wieder aus dem Kammerl raus, wo sie immer sitzt, damit sie mitkriegt, was da los ist. Aber wir haben endlich die 20 Days Later-Reihe weitergeführt bekommen und ich fand den echt geil.
Mhm.
Also mir hat jetzt das mit den riesigen Penissen nicht so gestört wie die.
Nein, was hat's gestört? Das ist wieder so ein Element, wo ich sage, was soll das wieder? Was soll das?
Ja, mein Gott.
Da wartest ewig lang auf so einen Film und dann kommt das. Ach, nein, ich fange jetzt nicht zu renten an. Ich respektiere jetzt einfach deine Wahl und denke mir meinen Teil. Und ich möchte aber, ich habe schon mal gesagt, ich weiß nicht, ob ich es zu dir gesagt habe oder zum Kani, ich gebe mir auf alle Fälle noch mehr Spaß. Das Ding ist jetzt auch bei Netflix drin. Hübsch schnell nach dem Blu-ray-Start ist der zur Netflix reingekommen. Und ich werde mir den auch noch mal anschauen vor dem Kinostart von Bone Temple. Und vielleicht komme ich dann besser klar mit den Sachen, die mich gestört haben und die ich einfach anders mir erwartet habe nach so einer langen Wartezeit und das nach so einem Franchise, das ich eigentlich ziemlich cool fand bis jetzt.
Und vor allem, du musst schon sagen, also schauspielerisch,
alles cool.
Unsere Hauptdarsteller haben es alle super gemacht. Voll Aaron gut. Taylor Johnson als besorgter Vater, dann die Jodie Corner, die ja wirklich einen Top-Job gemacht hat als Mutter. Und dann nur der Ralph Fiennes, den wir alle kennen und lieben aus verschiedensten Filmen. Und der Alfie Williams, der Darsteller von dem Jungen, der ja jetzt mittlerweile als der bemerkenswerteste Newcomer des Jahres gilt, hat es ja durchaus verdient, weil der hat sich da drin wirklich am Wolf gespielt und ich muss sagen, also echt immer Hut ab vor so jungen Schauspielern, wie die das machen und dann halt gerade nur in diesen Horror-Settings, wo wir halt höchstwahrscheinlich nur über einen anderen Film reden werden, was ähnlich bemerkenswert ist bei Kinderschauspielern. Und was bleibt sonst dazu sagen? Das Einzige, wo ich mal denke, ihr hättet euch das sparen können, dann wäre der Film vielleicht sogar noch weiter vor bei mir platziert gewesen, war der Versuch oder das Experiment mit den iPhone 15 Pro Max.
Ach so, nein, das fand ich jetzt gar nicht so schlimm.
Das, ich finde das einfach, warum muss man denn immer so einen Scheiß machen? Bleibt es halt dann einfach bei den altbewährten Sachen, das ist das Gleiche mit Avatar, wir müssen jetzt 3D rausbringen und das machen wir dann 18 Jahre später nochmal in Avatar 2.
Nee. Ja, der Film war allgemein ein bisschen so herumgewichst an neue Sachen. Die wollten neue Sachen in das Franchise reinbringen, aber neue Ideen, die eigentlich nur wieder die Ideen sind, die man aus The Walking Dead kennt. Aber dann diese Optik war jetzt mein wenigstes Problem, eher nur die Bullet Time, wenn wieder einer Pfeil in den Kopf gekriegt hat und man das dann
ja,
so
das war ja das
in diesem
Experiment.
Raffer. Ja gut, das war der komplette Film ist ja so drauf. Das ist ja nicht bloß dieses Experiment, ja, nicht bloß diese Szenen, sondern der ganze Film ist ja mit den
Genau deswegen haben sie das mit den iPhones ja gemacht, weil sie viel günstiger war, da 800 iPhones, um so einen Bogen rumzuspannen, wie dass ich hätte sagen, okay, wir brauchen 12 Kameras.
Ja.
So, ja. Also eigentlich wollte man jetzt nicht so viel über den Film schimpfen. Handlungstechnisch top. Der Schluss hat mich zu Tränen gerührt.
Ja,
ich meine nicht den Power Ranger Schluss, sondern ich meine schon das, wo er bei diesem Bone Temple dann da ist.
Na, mega dann emotional.
Ich war zweimal im Kino und beim zweiten Mal hinter uns hat man so dermaßen das Trenchen angefangen. Also, und sie dann zu ihrem Freund, ich hab gedacht, wir schauen einen Zombie-Film.
Ja, das ist war krass. Also es war, weiß nicht, ob das so wirklich so passend für die Reihe war, aber schauspielerisch und inszenatorisch war das schon sehr, sehr intensiv, sage ich jetzt mal. Also es war wirklich so, dass ich auch da gesessen bin und habe gesagt, leck, jetzt fange ich dann in dem Film der Renaissance, wo sind jetzt los auf einmal, Danny Boyle, was stimmt mit dir nicht?
Und noch weiter runtergerutscht.
Ja, Ficker.
Ach, schön. Na gut. Platz 4, Mike.
Platz 4, ein Film, den ich leider ein bisschen spät gesehen habe. Für meine Verhältnisse wollte ich eigentlich viel eher sehen, und zwar, wo er damals auch rausgekommen ist. Together.
Mm.
Der war ja der erste dieser Top 3 Horrorfilme im Oktober 2025. Und ich habe einen mega Spaß gehabt mit dem. Dieses Paar, diese Alison Brie und der Dave Franco haben ja im wahren Leben auch ein Paar, und das Paar, das sie quasi in dem Film darstellen, hat ein bisschen ein Problemchen, die haben sich ein bisschen voneinander entfernt, haben ein bisschen so eine Krise, und die versuchen es mit so einem kleinen Urlaub, den sie miteinander haben, vielleicht ein bisschen wieder in den Griff zu kriegen, ein bisschen was miteinander zu machen. Was beidelst du denn im Kopf?
Das ist kein Urlaub, die ziehen da hin.
Die ziehen da hin, fest?
Ja.
Ah, okay, dann tut's mir leid. Ich meine, die machen da Urlaub, okay.
Warum sollten die Eltern sie dann da besuchen? Das ergibt ja gar keinen Sinn.
Okay. Ja, gut. Nein, hab ich das verkehrt abgespeichert. Dann sie
ziehen. Aber ist ja völlig egal.
Ziehen also da an diesen Arsch der Welt ziehen sie,
ja,
und versuchen da sich ein neues Leben aufzubauen. Und er kann da nicht so das tun, was er mag, weil er eigentlich Musiker ist. Und sie hat eine Stelle als Lehrer angenommen. Und eines Nachmittags verschüttet in so einem Bergloch oder in so einem Loch einfach irgendwo im Wald. Und da werden sie einer Substanz ausgesetzt, die dann verursacht, dass sie die zwei sehr anziehend finden.
Die nähern sie an.
Ja,
genau.
Aber sie finden sie wortwörtlich. Also wenn sie berühren, quasi verschmelzen sie. Und das müssen sie halt irgendwie entweder verhindern oder dann herausfinden, warum, und hin und her. Und er hat eine von den gruseligsten Szenen des Jahres gehabt für mich. Ich sage nur Traumszene und Bett. Ohne einen Jumpscare, ohne alles, ohne Mordsmusik und hin und her. Ich bin wirklich auf meiner Couch gesessen, ohne Surround-Anlage. Und dann war nur dieses Bild da, zweimal. Und ich habe jetzt mal fast einen Anfall gekriegt. Das war mega, mega gruselig. Und all diese Horror-Szenen, sehr geil, diese Verschmelzungen bis auf den Schluss. Das hätte ich jetzt gar nicht so explizit braucht, wie ich es dann gesehen habe. Aber im Großen und Ganzen fand ich das toll. Also dieses romantische Drama im Endeffekt, gespickt mit Body-Horror und dann ein paar so Meta-Ebenen, die da behandelt werden. Toll, schöner Film.
Ja, echt ein cooles Ding. Mir war er zu kurz. Ich hätte mir da schon gern mehr von dieser Mythologie da noch gewünscht, die dann da am Ende angeteased wird.
Mhm.
Aber wer weiß, vielleicht gibt es ja dann da irgendwann nochmal einen zweiten Teil und die tauchen dann nochmal auf.
Mhm. Der heißt dann Together mit Two, oder?
Ja, genau. Wow, gut. Das ist ein geiler Pitch.
Together.
Das ist ein geiler Pitch. Aber wie bist du da drauf gekommen, dass die Urlaub machen? Weil es ergibt ja keinen Sinn, weil sie eben ja diese Stelle als Lehrerin antritt.
Ja, das stimmt. Ich weiß nicht, ich war jetzt irgendwie auf Urlaub. Das stimmt.
Also, ich weiß nicht, wie du Urlaub machst, aber...
Bei wem, dann bleibe ich schon. Dann bin ich gekommen, um zu bleiben. Ja, stimmt, aber hast du recht. Ich weiß jetzt nicht, das war einfach...
Ja, es klingt eher nach mir, dass ich sage, so, da fahren wir jetzt zum Urlaub.
Aber genau, die Arbeit da, genau. Nein, stimmt, hast du recht. Das stimmt. Jetzt wollte ich nochmal darüber nachdenken. Natürlich ist sie wieder Lehrerin und da bleibt sie ja nicht bloß 14 Tage.
Ja. Aber du hast es wahrscheinlich auch nicht geschafft, dass du im Kino schaust, oder?
Nein, eben leider nicht. Aber wie gesagt, der ist aber auch nicht lang gelaufen bei uns. Das war so eine 14-Tag-Geschicht. Und dann, wenn du das nicht gleich machst, läuft er nur irgendwann dann um 10 Uhr in der Nacht. Und da brauche ich nicht mehr aus dem Haus, weil da schlafe ich dann im Kino. Ist auch Mist. Und da haben wir gedacht, ja. Ich habe dann eher den Screener gekriegt von Leonine und dann hat es wieder passt.
Ah, super. Okay. Ja, nein, ich habe ihn leider auch nicht im Kino gesehen. Aber ich glaube, dass das echt cool ist, vor allem mit den Effekten und so. Naja, wer weiß, vielleicht gibt es ja einen zweiten Teil. Du hast den Namen schon entsprechend gepitcht.
Bei dir.
Mein Platz 4 ist der Film Weapons, wo ich mir ziemlich sicher bin, dass du den auch noch hast.
Eventuell.
Ja. Von Zach Greger. Und jetzt, wenn ich gerade so drüber nachdenke, da haben wir noch gar nicht so groß drüber gesprochen, oder? Oder haben wir da da haben doch der Kani und der Seppi Folge drüber gemacht. Genau. Aber wir zwei haben nicht drüber geredet.
Ja.
Ihr wisst überhaupt nicht, was wir da verhalten.
Wahnsinn, oder? Drecksfilm.
Ja, Also auf jeden Fall die Zahlen technisch. Budget hat das Ding 38 Millionen gehabt und hat 270 Millionen eingespielt.
Sehr schön.
Also Respekt liegt vielleicht da unter anderem im Cast. Julia Garner spielt mit Josh Brolin schon wieder.
Mhm.
Und der Benedict Wong, der eine lustige Rolle hat als Lehrer da drin.
Na, mittellustig, oder?
Also, am Anfang ist er lustig und dann entwickelt er sich zu creepy seltsam. Mitten in der Nacht wachen 17 Kinder aus einer Klasse auf von einer Grundschule und laufen aus den Häusern raus in eine Richtung, wo keiner nachvollziehen kann, wo die Kinder hin sind, und ab diesem Zeitpunkt sind sie verschwunden. Ich weiß nicht mehr die genaue Uhrzeit, es war auf jeden Fall wirklich mitten in der Nacht. 2.17 Uhr war es, dankeschön.
Bitte.
Und es ist so episodenhaft aufgebaut, also es werden ganz viele Charaktere eingeführt und immer wieder die Story aus deren Sichtweise dann gezeigt. Mhm. Und das ist einfach extrem geil, weil es kurzweilig ist, es macht Spaß, es ist nicht vorhersehbar, was jetzt eigentlich so Sache ist. Also zumindest bis zur Hälfte vom Film habe ich mal gedacht, ja, was ist denn jetzt mit den Kindern?
Ja, die Sache mit dem Episodenhaft macht es ja da spannend, weil er in bestimmte Szenen dann auch abblendet, wo du sagst, ja, jetzt? Was tut's denn jetzt? Jetzt möchte ich doch wissen, wie es weitergeht. Was passiert jetzt? Und dann, oh, jetzt fangen wir am Anfang vom Tag wieder an mit der Person. Wird aber dann nie so täglich grüßt das Murmeltier mäßig, so immer wieder das Gleiche, sondern er nimmt einfach dann diese Perspektive ein, die dann auch oft anders ist, wie es der andere wahrgenommen hat. Weil wir haben dann auch mit die Perspektive von der Julia Garner, die Justine, die auf ihren Ex-Lover trifft, den Paul. Und in ihrer Version, wie war's, da kommt er auf sie zu und sagt, hey, servus und so, in der Bar. Und wenn du die aus seiner Sicht die Situation siehst, dann ist er der Abweisende. Also das fand ich dann auch ziemlich cool, weil die Wahrnehmung von den Leuten ist dann einmal ein bisschen anders.
Also das war schon geil und es macht halt Spaß. Also es sind ganz viele witzige Szenen drin. Es ist aber gruselig und er hat immer diesen Mystery-Touch nur mit drin, wo man halt nicht genau weiß, was ist denn jetzt da eigentlich genau Sache? Also bis, sagen wir mal, zum letzten Viertel von dem Film weiß man eigentlich nicht so richtig, was passiert denn da jetzt eigentlich gerade? In welche Richtung geht das? Mhm. Und das fand ich richtig, richtig stark. Wir sind ja alle aus dem Kino raus und waren völlig baff.
Ja.
Ich freue mich schon wahnsinnig drauf, den Film wieder zum Singen. Von dem her eine ganz, ganz starke Nummer 4 bei mir.
Absolut. Ich habe mir mit meiner Frau nochmal angeschaut, dann daheim. Und die war auch sehr begeistert. Ich habe zwar zwei Szenen, die wo recht blutig waren, ein bisschen weiterspulen müssen. Weil der Geiz da ja nicht. Da hat er ein paar so Geschichten drin, die recht grob sind. Aber also Zach Rager, den kennen wir ja auch von Barbarian. Über den ich auch schon mal in meine Top 10 drin gehabt habe. Jetzt weiß ich aber es ja nicht. Der Gott sei Dank keine Eintagsfliege ist. Und uns diesen Film beschert, der ja mega kreativ einfach daherkommt. Ich habe zwar ab der Titeleinblendung habe ich schon gewusst, um was das geht. Zwar nicht, wer das jetzt ist, aber dieses Weapons, wie das geschrieben ist, ich mag euch jetzt auch nicht spoilern an der Stelle, aber da ist er in dem Wort, was drin, wo es auf Apps hindeutet. Und da kann man es da haben wir dann gedacht, ah ja, okay, so schaut's aus. Aber wer das dann ist und wie das dann abläuft, das ist mega. Und Leute, passt bei den Filmen einfach mal ein bisschen auf. Ich habe schon Sachen gehört, eben auch, wo wir mir vom Kino raus sind, die wo den Film nicht verstanden haben. Also manchmal einfach nur mal hinschauen und ins Hirn ein bisschen einschalten. Das ist, ein Film möchte euch nicht verarschen, wenn er euch ein bisschen fordert. Der möchte einfach nur einmal überprüfen, ob es vielleicht auch mal ein bisschen euren Kopf einschalten könnt. Und das sind Filme, die einfach einen Mehrwert haben. Und wenn ich dann einfach von dem Film rauskomme und sage, das habe ich jetzt nicht verstanden, warum hat die jetzt das Astal und warum wickelt die was um dumm und warum? Ja, der Film gibt dir so viel mit, dass du das verstehen kannst, wenn du deinen verdammten Kopf einschaltest. Also, Wahnsinn.
War das nicht auch, dass da ein Haufen Leute aus dem Kino währenddessen raus sind?
Ach, so ein Scheißtrick hat es gekostet. Also Leid, da flippst du doch aus, echt.
Ja, ich hab's keine Ahnung. Ihr habt leider keine Ahnung, das tut mir leid. Na gut, machen wir weiter. Platz 3, jetzt wird spannend.
Ja, haben wir schon drüber geredet, Sayara. Ach. Habe ich auf Platz 3.
Mensch.
Weil er mich so gegattpuncht hat und hat mich dann da im Sitz zurückgelassen und ich bin da gesessen und habe gedacht, war leck.
Krass. Aber da müssen wir es ja jetzt fast spannend machen bei der Top 3. Das darfst du nicht einfach vorpreschen, weil sonst hänge ich auf meiner 3 rum und dann auf meiner 2 und dann bist du schon durch. Jetzt musst du ein bisschen warten.
Okay.
Mein Platz 3, du hast es schon gespoilert.
The Long Walk.
Ist yeah. The Long Walk, der Todesmarsch ja. von Francis Lawrence. Und ja, der Mike hat eigentlich mir dieses Jahr drauf gebracht, okay. dass ich mir sowohl das Hörbuch dann reingezogen hat, als dann er total gehypt war, als ich dann gemerkt habe, boah, fuck, die verfilmen das. Weil ich habe das Hörbuch auch gehört, war fertig, hab mir gedacht, einfach 1:1 machen, ja. Leute. Und da kommt ein richtig geiler Film raus. Und genau das ist passiert. Super. Also es geht um 100 Jugendliche, die auserwählt werden, dass sie stellvertretend für ihre Staaten an einem Wettbewerb mitmachen, der jährlich stattfindet, und zwar der Long Walk. Um was geht's? Sie gehen so lang, bis sie entweder eine gewisse Gehgeschwindigkeit nicht mehr einhalten können oder allgemein nicht mehr gehen können, und dann werden es mindestens 3-mal verwarnt und beim 3. Mal werden es dann danach. Naja, schaut euch das auf.
Gestreichelt.
Ja, da passiert was,
Leute.
Da
seid's raus. Ja.
Dann ist der Walk für euch vorbei. Und das wird so explizit und so krass dargestellt, dass das einfach mega rüberkommt. Das liegt unter anderem daran, dass dieser Film linear gedreht wurde.
Okay.
Also das heißt, es ist jetzt nicht so, dass die irgendwann das Finale in der Mitte draht haben, sondern es ist wirklich von Anfang bis Ende, dass die diesen Marsch mitmachen. Die Jungs, die da mitgespielt haben, die sind täglich circa 24 Kilometer gelaufen.
Wow.
Das ist weit.
Das ist schon weit. Das ist von mir bis auf Straubing.
Und waren teilweise bei 38 Grad unterwegs und insgesamt waren es 400 Meilen, was die dann da während der Produktion hinter sich gelassen haben. Also es ist keine Verarsche, dieser Film.
Das ist eh eigentlich und so weit wie im Film, oder? Wenn es diese Meilenangaben 6, das sind ja eh 300 irgendwas, habe ich dann am Schluss hab ich dann aufgehört, dass ich mitsehe, aber da waren wir dann auch irgendwo schon bei 400 Meilen oder so, oder?
Ja, genau, richtig. Es endet anders wie im Buch.
Ja.
Ich finde es sogar besser. Also ich hab's richtig gut gefunden. Und Schauspieler Cooper Hoffman, der Garrett Waring und der David Johnson, das sind so die Hauptdarsteller, die haben es richtig gut gemacht. Und den darf man natürlich nicht vergessen, wenn man über den Long Walk spricht, der Mark Hamill spielt den Major. Also richtig Arschloch. Also es ist richtig, richtig gut rüberbracht, was er für ein Arschloch ist. Super. Also mir hat der total viel Spaß gemacht. Hast du schon gesehen?
Gestern.
Und?
Ja, er ist sehr nah am Buch. Das auf alle Fälle.
Und das Buch hat er ja auch schon nicht so gefallen.
Ja, es ist halt krass, dieses Zwischenmenschliche und dieses Leid, das dann da so Sex, das war jetzt halt, ich sage jetzt mal in Anführungszeichen, beeindruckender als im Buch. Das auf jeden Fall. Sehr dialoglastig. Also das ist jetzt wirklich kein so, wer jetzt so einen lockeren Stephen King-Film sehen mag, so einfach mehr ein bisschen ein Horror, der ist da auf alle Fälle verkehrt. Das Ding ist eher so ein bitteres Drama, postapokalyptisch vielleicht sogar, weil die ganze Welt rundum eigentlich ziemlich karg und trostlos ist und so. Die Gewalt ist jetzt so krass beiläufig. Das ist ja, das passiert einfach. Das ist jetzt nichts, auch manchmal nur so offscreen oder so im Schatten oder nicht im Schatten, so so verwischt im Hintergrund oder so. Ja, und dann haben wir wieder mal eine Großaufnahme, wo es einmal ein Unterkiefer wegreißt. Also, es kommt alles ein bisschen vor. Und
gerade am Anfang, der erste.
Ja.
Und danke, der ist die Titeleinblendung.
Ja.
Ich war mit meiner Frau, der hat der Film übrigens auch sehr gut gefallen, und mit meinem Bab im Kino, und mein Bab war schockiert. Er hat gesagt, nee, was für ein kranker Mensch kommt denn auf die Idee, sowas zum Schreiben und dann nur zu verfilmen.
Ja.
Wenn ich ihm jetzt davon erzähle, dass der bei mir in der Top 3 ist.
Du asozialer Bruder.
Wahrscheinlich werde ich enterbt.
Nein, hat mir jetzt ein bisschen gefallen wie das Buch, aber ich war jetzt nicht restlos begeistert. Aber hat man auf jeden Fall schauen können.
Du hast ja auch schon zu mir gesagt, dass insgesamt die Story für dich ja auch schon beim Buch eher so war, dass du dann irgendwann gesagt hast, ja okay, ist wiederholt sie halt dann und da hast du schon durchkämpfen müssen dann. Also von dem her verstehe ich, dass er nicht bei dir in der Top 10 drin ist. Aber ich habe es einfach gefeiert. Ja. Also wirklich, ich habe das Buch auf 2 Tage durchgezogen und habe mir dann wirklich gedacht, hey, das Ding einfach 1:1 verfilmen, mega. Danke. Danke, Francis Lawrence.
Ich sage jetzt einfach im Namen von Francis Lawrence, bitte, Corby, das habe ich nur für dich gemacht.
Aber wenig ganz rot. So, jetzt Platz 2.
Holen wir Platz 2 vielleicht den selben Film? Wer weiß. Und zwar habe ich da... Nein. Nicht? Mm-mm. Okay. Da habe ich Bring Her Back.
Ah.
Habe ich auf Platz 2.
Schön. War ein gemeinsames Kinoerlebnis.
Ja, war schön. Sehr schön. Also schön, dass man mit dir im Kino war, aber der Film selber nicht schön. Also ein ganz bitteres Drama über ein verwaistes Geschwisterpaar, die bei einer Dame unterkämen, bis der große Bruder 18 ist und die kleine Schwester die Vormundschaft übernehmen darf. Aber die Dame, jetzt muss ich gerade den Namen noch schnell nachschauen, die heißt die Laura, ist ein richtiges Mistviech und hat Schlimmes im Schilde für die zwei Jugendlichen. Und das, was da alles passiert, sehen wir in dem Film, und das ist sehr bitter. Regie haben geführt die zwei, die auch Talk to Me gemacht haben. Der Danny Philippou und der Michael Philippou. Und sie haben sie meiner Meinung nach nochmal brutal gesteigert zu Talk to Me. Der Film ist, funktioniert eben auf so vielen Ebenen als extrem harter Horrorfilm, als Drama, als Mysteryfilm, ja, und wirklich ein Potpourri der Gefühle. Das ist ein Ding, wo du rausgehst und sagst, ja, jetzt möchte ich mich gerne mit Schleifpapier abrubbeln, weil er so...
Das war echt hart.
Weil er so also, mies ist.
Solche Szenen habe ich noch nie gesehen und so überzeugend drüber gebracht, wo du denkst, Alter, was zum Teufel, was ist eigentlich los?
Und wer sich gewundert hat, warum die Sally Hawkins ist ja eigentlich die Mama von Paddington in Teil 1 und 2 und im dritten Teil, Paddington in Peru, ist es nimmer. Da ist eine andere Schauspielerin, weil die Sally Hawkins die Rolle abgelehnt hat für Paddington, weil sie in Bring Her Back mitgespielt hat oder mitspielen wollte. Und ich habe mir nur gedacht, okay, das ist doch ein Paddington, seine Mama, die kann gar nicht so besser. Und da war es die richtige miese Drecksau. Also eine perfide Bäse Person, die aber dann auch im Verlauf des Films einen Raum kriegt, dass man es versteht, auf eine gewisse Art und Weise, warum sie so handelt. Und auch am Schluss, wenn man dann meint, bestimmte Personen kriegen dann ja fett weg oder jetzt passiert mit denen das, was sie verdienen, und dann sechst bestimmte Szenen und sagst, ja, ich verstehe es und ich kann jetzt eigentlich ja gar nicht mehr besser, so ungefähr. Also ein Film, der auch ein bisschen spielt mit dem Zuschauer und so und mit Perspektiven, die du automatisch einnimmst, weil die Figuren so geschrimmt sind, dass die du auch vielleicht nicht identifizieren kannst, aber Verständnis aufbringst für die Figuren. Und das ist für einen Horrorfilm eine riesige Leistung. Ganz toll. Und mein Platz 2. Da, wo ich immer gerungen habe, wird jetzt diesmal Platz 1 oder 2, aber jetzt ist einfach Platz 2.
Bäm. Schön. Na, kann ich gut nachvollziehen. Aber mein Platz 2 ist ein anderer. Und da bin ich mir ziemlich sicher, dass du den nicht dabei hast. Ich habe erst vor kurzem drüber gesprochen. Mhm. One Battle After Another von Paul Thomas Anderson mit Leonardo DiCaprio. Und es geht um den gescheiterten Revolutionär Bob. Also das ist der Leo, der in so einem Zustand von ständiger Paranoia lebt und der hat eine sehr temperamentvolle und sehr selbstständige Tochter, die Willa, und mit der lebt er so ein bisschen fernab von der Zivilisation, und dann gibt es einen Erzfeind, der Lockjaw, gespielt vom Sean Penn. Und der will die Villa entführen und dann entsteht da eine Verfolgungsjagd und ein Abenteuer, der gemischt wird von einem Stil, den der Paul Thomas Anderson jetzt schon mehrfach bewiesen hat, der eigenartig ist. Also es ist immer so eine Mischung aus Action und Comedy oder ein bisschen so Satire, die gepaart wird mit ganz viel Kultur. Ich habe in die Warlex schon mal erzählt, was für mich total strange war. Da gibt es eine 10 Minuten lange Passage, sage ich jetzt mal. Es ist nicht ein One-Shot, sondern es sind mehrere Szenen aufeinander, die aber untermalt werden mit Jazzmusik. Und dann wirklich so, als dass du gerade in einen Jazzclub reingehe und da kommt so 0815 Jazzmusik, also jetzt auch nichts irgendwie Bekanntes oder so. Ja. Und das ist so strange, weil es macht dich dann selber irgendwann so nervös. Und gleichzeitig denkst du, boah, ey, Film, du vermittelst mir gerade was, das habe ich noch nie gemerkt. Das ist ganz, ganz, ganz seltsam.
Okay.
Das Finale, bombenmäßig geil. Also mir hat das richtig Spaß gemacht mit dieser Verfolgungsjagd. Und man fiebert dann immer so mit, egal bei welchem Charakter, oh, bitte entkommen oder bitte schafft es jetzt oder bitte bring den um. Und richtig, richtig, richtig gut. Leonardo DiCaprio hat für aus meiner Sicht da wieder mal einen Oscar verdient. Kriegt er bestimmt nicht, aber er hätte es verdient. Hat mir wirklich ganz viel Spaß gemacht. Zahlentechnisch gerade so übers Budget drüber gekupft. Ist also eher als Flop zu kennzeichnen. Also wir reden mal hier von einem Budget von ca. 175 Millionen und er ist bei 205 Boxoffice technisch. Ich fand ihn toll und wahrscheinlich haben sie ihn hauptsächlich für mich gemacht.
Ich glaube auch. Ich hab, wir haben uns ja schon mit drüber unterhalten, ich habe nie so einen Film von Paul Thomas Anderson gesehen. Deswegen habe ich leider ein bisschen Nachholbedarf.
Du hast eigentlich gedacht, ich rede die ganze Zeit über den von den Resident Evil Filmen, oder?
Genau, ich habe mir gedacht, ja, Kenny, das ist ja der mit der Mila.
Genau.
Der alte Lump.
Der Lump. Schauen da.
Der Vergewaltiger vom Resident Evil Franchise, ja.
Und damit wir es jetzt richtig spannend machen können, weil meine Platz 1 kam schon.
Okay.
Mein Platz 1 ist Bring Her Back.
Du spinnst.
Na?
Wow.
Also für das, dass ich das Poster so dermaßen creepy finde, dass mir das Poster Angst macht. Ich kann es nicht nachvollziehen, dass du und Kani gesagt habt, ihr wollt das...
Das ist mächtig im Zimmer.
Genau, ihr wollt das irgendwo aufhängen. Fuck.
Ja. Geiles Artwork, bin ich bei dir.
Von der Geschichte, über die Charaktere, über die Schauspieler, über diese extrem creepyhaften Szenen, die man da sieht. Mhm. Also ich sag nur, auf Holz beißen.
Mhm. In Messer beißen.
Scheiße, Mann. Wahnsinn. Also Wahnsinn, was die aus der Story da rausgeholt haben und wie die das rübergebracht haben. Er ist ja kurz nach Weapons rausgekommen.
Mhm.
Und da habe ich mir dann gedacht, was ist das für ein verrücktes Jahr? Also
brutal, ja.
Eigentlich versuche ich echt immer wieder mal ein bisschen was anderes mit unterzumischen. Jetzt ist dabei bei mir eigentlich das einzige Nicht-Horrorfilm Formel 1 drin.
Ja gut, der Jahre ist auch kein Horrorfilm, aber ich verstehe, was du meinst.
Naja, also, da kommen schon echt brutale Szenen vor. Und es kann jetzt keiner von den anderen bestätigen, weil es außer die Leute, die beim Hardline waren, keiner gesehen hat.
Ja, das stimmt.
Aber Bring Her Back, der hat mich nur lang beschäftigt. Ich habe mich da richtig stark in die Materie dann eingelesen, als wir dann die Folge drüber aufgenommen haben. Also übrigens, wir haben auch eine Folge über Bring Her Back aufgenommen. Deswegen, da könntest du das Ganze dann nochmal ausführlich hören. Aber der hat so viel mehr ausgelöst. Also definitiv Nummer 1. Da gab es kein langes Überlegen.
Ja, sehr schön. Krass, dass das gerade das der Film war. Cool,
doch. Hätte ich mir jetzt nicht gedacht. Ja. So, jetzt bin ich gespannt. Was ist bei dir?
Ja, bei mir war dieses Knobel die ganze Zeit, weil die bei mir eigentlich hübsch gleich auf sind. Letterboxd Punkte technisch gleich mit Herz. Bring Her Back und Weapons. Und Weapons hat dann gewungen. Weapons ist mein Film des Jahres, weil er einfach ein bisschen mehr Raffinesse drin gehabt hat, für mich, als Bring Her Back. Das mit... am Anfang schon dieser unzuverlässige Erzähler, dass die bestimmte Sachen weiß gemacht werden, die dann im Film wieder anders sind. Dieses eben episodenhafte Erzählen, das aber die richtigen Stellen zur Spannung beiträgt und ja, die Auflösung und ja, alles einfach. Das war einfach so diese Raffinesse, die ich bei dem Film mehr gespürt habe, als wir bei Bring Her Back. Weil das ja doch ein geradliniger Horrorfilm ist, mit Drama, und Weapons ist halt einfach so diese Groteske, mit eben, wie du schon gesagt hast, auch mit viel Humor drin und abstruse Szenen und Einfälle, und das war jetzt einfach so das Zünglein an der Waage, wo ich gesagt habe, okay, ein Stoff, der sehr unverbraucht ist und dann noch so umgesetzt worden ist, nachher kriegt der meinen Platz 1.
Absolut nachvollziehbar. Toller Film. Super. Also ich muss sagen, dieses Jahr war es echt easy, zumindest Inhalte zu bekommen für die Liste. Qual der Wahl natürlich dann, wie rankt man dann das Ganze? Mhm. Oder das ist das erste Mal, dass wir so viele Überschneidungen haben.
Das stimmt. Das ist schon Wahnsinn. Und ich muss aber sagen, ich habe so viele Sachen, die ich eigentlich sehen wollte, eigentlich auch noch gar nicht gesehen. Die mir auch noch abgingen, so wie jetzt Sisu 2 oder so, der gefühlt, wie es der Kanal letztes Mal gesagt, nur eine halbe Stunde im Kino war, dann war er schon wieder weg. Den habe ich nicht gesehen oder den Bugonia oder so. Es waren schon Filme dabei, wo ich sage, vielleicht warten die auch noch drin gewesen, aber ich habe es leider nicht geschafft. Aber naja, vielleicht drehen wir dann in die Alexa so mit drüber und vielleicht waren sie es ja gar nicht wert unter die Top 10, wer weiß. Oder der andere, Dangerous Animals, der geht mir auch noch ab, war auch noch so ein Fall gewesen. Nicht gesehen.
Good Boy.
Good Boy, richtig. Auch noch nichts.
Ja.
Strange Harvest.
Die habe ich leider alle nicht geschafft. Mich hätte auch zum Beispiel der Bruce Springsteen-Film interessiert, der jetzt, glaube aktuell nur im Kino läuft. Aber also, wenn man eben da durch die anderen Listen durchschaut, ich habe mir jetzt extra nur Fantastic Four für Steps-Reizung.
Ja.
Oh, Alter.
Mittel.
Ja,
Mittel.
Wenn jetzt das so ein Disney Plus exklusiver Film gewesen wäre, hätte ich es verstanden. Aber warum er das dann auch noch ins Kino bringt?
Ja, und es ist halt einfach auch so weit weg von den Comics irgendwie. Also, es ist zwar schon wieder nah dran, aber dann haben wir wieder Sachen dabei, wo ich sage, vor allem, wenn wir diese Comics erst gelesen haben, mit meinen Jungs, ich habe diesen Sammelband eben mit diesen alten Comics, auf dem dieser Film basiert. Marvel. Das müssen sie jetzt echt dann reißen mit Avengers Doomsday, weil ich war ja auch schon so nicht so begeistert von Thunderbolts und so. Wie gesagt, ich bin nicht Marvel-müde und nicht Superheldenfilm müde, aber das, was ich da dieses Jahr gesehen habe an Superheldenfilmen, war durchwachsen eben auch der Superman. War doch auch so ein Muckifuck. Was sind
denn das alles? Ja. Er war okay. Also er hat mir jetzt im Nachhinein mehr Spaß gemacht, auf jeden Fall, wie ich erwartet habe. Aber ich habe den auch ziemlich schlecht bewertet. Frankenstein, den habe ich auch ganz oft in den Best-of-Listen gesehen. Ja. Auch für mich nicht wirklich nachvollziehbar. Aber naja, man steckt ja nicht drin. Na. Jeder ist anders. Und deswegen interessiert uns natürlich auch, was habt ihr denn so dieses Jahr für Perlen noch gesehen, die wir gar nicht drin haben? Oder stimmt sie unserer Liste überhaupt zu? Genau. Oder sagt sie ja, leid, also ihr habt wirklich keinen Filmgeschmack. Unglaublich.
Meinungen sind wie Arschlöcher, jeder hat eins, oder?
Ja. Riesen Enttäuschung wahrscheinlich über einen Corby, weil er keine einzige Doku dabei hat.
Stimmt. Warum?
Wie oft habe ich denn schon Dokus in die Top Tens dabei gehabt?
Ja, gar nicht, weil es ist ja auch kein... Ich habe jetzt nämlich auch, ich habe jetzt gerade nur irgendwo das gehört gehabt, die haben auch dann in einer Top Ten irgendeine Doku drin gehabt über... Jetzt weiß ich es nicht mehr, scheißegal. Aber man hat gedacht, so ein Doku-Film als bester Film, das ach, diese Haftbefehl-Bums-Dings da. Da habe ich ja gesehen, hat einer auf Platz 10 gehabt und das ist eine Top 10, wo ich sage, fällt da nichts besser sein als der Scheißdreck? Aber gut.
Oh Gott.
Jeder, der das mag. Katz fürs Meißen mehr Brunnen nicht.
Ja, richtig. Na, dann danke für die Einladung. Hat mir sehr viel Spaß gemacht.
Schön, dass du wieder dabei warst. Auch natürlich an euch da draußen. Schön, dass du wieder dabei warst bei unserer Letterboxd Top 10 fürs Jahr 2025. Wir hören uns allerspätestens zu unserer Letterboxd-Folge 2026 im Dezember wieder. Aber dabei haben wir dazwischen noch ganz viel Material für euch. Und ich hoffe, es bleibt uns gewogen. Vielen, vielen Dank, dass es immer so fleißig zuhört. Wir sehen mal so die Zahlen, dass das ständig nach oben geht und immer mehr werden. Die Movilutionisten werden immer mehr und irgendwann kehrt uns die Welt.
Richtig, bei wem sonst?
Eben, wenn nicht dem besten bayerischen Filmpodcast der Welt, oder?
Oh, sehr schön. Ja, dann vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal beim besten Podcast
der Welt.
Genau,
da bist du im Podcast, der Letterboxd für sich entdeckt hat.
Dann bis zum nächsten Mal.
Servus und Habitere.